Hallo und herzlich willkommen zurück beim Viel Muskeln, wenig Hirn Podcast. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Ja, zurück von den Toten wie Nekromanten in WoW. Ihr habt uns lange nicht gesehen und gehört. Jetzt sind wir wieder da und wir wollen mit euch über ein paar kleine Themenblöcke sprechen, die uns in den Kopf gekommen sind, als wir gebrainstormt haben, wie wir dann wieder einsteigen wollen und euch mit unseren unfassbar fundierten Meinungen unterhalten möchten. Und dabei sind wir auf eins unserer beliebtesten Themen gestoßen, nämlich die verrücktesten Health Claims im Internet, die uns so untergekommen sind. Das ist ja ein Thema, was jetzt gerade wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Also ich weiß von euch beiden, dass es so ein bisschen an euch vorbeigegangen ist. Aber ich bin ja immer noch wie in alten Zeiten in Fitness-YouTube Deutschland unterwegs und komme deswegen einfach nicht vorbei an der Rohgang, auch bekannt unter die Gottesnahrung-Jünger. Und die hauen teilweise die wildesten Claims raus und verkaufen natürlich auch verschiedenste Produkte darunter. Aber die haben das ja ganz nicht so wirklich erfunden, sondern sind mehr oder weniger auf einen rollenden Zug aufgesprungen und nutzen so ein bisschen die gute alte ESO-Szene, vor allem aus den Good Old USA, die da vorgelegt haben und bedienen sich aus den wildesten Sparten mit ihren Claims. Und deswegen wollen wir mal so ein bisschen die ganzen Klassiker aufwärmen und euch vielleicht davor bewahren, auf gefährliches Halbwissen reinzufallen, sondern wir ergänzen das Halbwissen mit unserem Wissen zu ganzem Wissen und klären ein bisschen auf. Ja, um euch noch ein bisschen mehr Input zu geben, aus welcher Wahrnehmung heraus wir jetzt über diese ganzen Sachen sprechen, weil ich denke, niemand kann sich so ganz davon freimachen, dass er irgendeiner Doktrin folgt oder irgendwie selbst beeinflusst ist von Dingen, an die er glaubt, die vielleicht nicht 100% fundiert sind oder die aus unterschiedlichen Hintergründen motiviert sind, würden wir euch jetzt mal kurz noch einen Einblick geben, wie wir das Ganze so handhaben, wie gehen wir mit unserer Gesundheit um, wie ernähren wir uns, was ist unser Background. Zu mir, wer den Podcast schon länger verfolgt, der weiß, ich war lange Zeit vegetarisch unterwegs, also eigentlich rein ethisch motiviert und bin jetzt seit längerer Zeit auch quasi dem Veganismus verfallen und deswegen kann man nichts ernst nehmen, was ich heute sage. Also wenn ich irgendwas sage, ist immer Quatsch, aber die anderen beiden, die werden das dann schon rocken. Und ich glaube, das ist schon das Abgefahrenste, was ich mache, außer dass meine Ernährung inzwischen ultra plant-based ist. Habe ich nichts geändert.
Ja, dann übernehme ich mal. Also ich bin nicht so verrückt wie Tom. Ich bin klassischer Omnivore. Ich achte sehr auf einige Sachen, die ich einfach kategorisch nicht esse, vor allem so Fertigprodukte und Süßigkeiten und sowas. Da esse ich sehr, sehr wenig bis gar nichts. Oder auch sowas wie Alkohol konsumiere ich eigentlich im Prinzip nie. Und der wichtigste Part bei mir ist, glaube ich, das intermittierende Fasten. Ich habe angefangen vor vielen Jahren damit und es taugt mir und ich ziehe das seither eigentlich konsequent immer so durch. Ich finde es auch angenehmer, große Mahlzeiten selten zu essen, statt kleine Mahlzeiten frequent. Und bei mir ist es dann so ein 20-4-Fasten üblicherweise, was sich so ergibt. Oft esse ich auch nur einmal am Tag. Das hängt immer davon ab, ob ich Sport mache oder nicht. Wenn ich Sport mache, dann esse ich meistens davor und danach. Und dann sind es eben um die 4 Stunden insgesamt und sonst esse ich auch gerne nur eine Mahlzeit. Insgesamt mache ich schon noch einige andere Sachen für die Gesundheit. Vielleicht kommen wir im Laufe der Folge noch dazu. Das sind viele Kleinigkeiten, die sich da zusammenkommen. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, Tricks umzusetzen, die ja relativ kleinen Impact nur haben und vielleicht mich auch nichts groß kosten an Zeit oder Energie oder Geld. Und die dann aber auch keinen negativen Effekt haben können auf mich. Und davon dann einiges zu akkumulieren. Bereich Nahrungsergänzung und allgemeiner Lifestyle gibt es da einiges, was man da zusammensammeln kann. Und ja, grundsätzlich bin ich, glaube ich, relativ unspektakulär, wenn es jetzt um diese Einstufung kategorisch von vegetarisch, vegan und so weiter geht, dass ich da alle Arten von Lebensmitteln esse. Und die Ausschlusskriterien bei mir sind dann nicht ethischer Natur, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel keine Tiefkühlpizza esse, dann liegt es halt daran, dass es bestimmte Arten von Fleisch gibt und bestimmte Arten von Lebensmitteln, die ich halt einfach für nicht förderlich erachte und dann esse ich die halt nicht. Vielleicht gibt es ein paar Sachen, wo es dann so Konflikt gibt von wegen, es schmeckt gut und ich esse es gerne. Zum Beispiel bei Eiscreme ist es so, ich esse Eiscreme gerne, schmeckt mir auch. Und dann gibt es halt so Sachen wie Tiefkühlpizza, die mir jetzt auch an sich nicht so gut schmeckt. Und dann ist das auch kein Drama für mich, das nicht zu essen. Und bei Eiscreme ist es halt so, dass ich das dann, keine Ahnung, eine Handvoll Mal im Jahr halt dann trotzdem esse und damit eigentlich auch leben kann. Also so ist das aus meiner Perspektive.
Ich bin da recht ähnlich eingestellt. Mittlerweile würde ich mich wahrscheinlich mehr so in die Richtung Paleo stellen. Seit ein paar Wochen jetzt tatsächlich auch verstärkt. Also an sich esse ich jetzt halt kein Großgetreide und eben keine verarbeiteten Lebensmittel. Wie auch Tim bin ich da relativ agnostisch, was beispielsweise Fleischkonsum angeht. Und ich glaube, ich habe eigentlich mehr so einen Set, wie du auch gerade eben schon gesagt hast, an so kleinen Regeln, ne? Beispielsweise versuche ich keine Saatöle zu mir zu nehmen. Das ist vielleicht auch ein Thema, auf was wir nochmal zurückkommen können, die mich jetzt halt in keine gewisse Kategorie, außer vielleicht die der Spinner, packen würde. Aber das sind definitiv Sachen, die wir gleich noch besprechen werden. Also von daher ist es auch nicht wirklich, dass ich irgendwie als Carnivore, Veganer, Vegetarier oder sowas mich einstufen würde, sondern einfach irgendwie sagen würde, ich habe ein paar Regeln, eben keine verarbeiteten Lebensmittel, relativ wenig Getreide, also wenn ich es halt mal nicht irgendwie vermeiden kann, wenn man irgendwie draußen ist und keine Ahnung, irgendjemand will jetzt ein Burger essen gehen, dann sage ich, okay, dann ist es halt so, right? Das sind eigentlich so bei mir die Herangehensweisen. Und mir ist noch was aufgefallen, als du es gesagt hast, woher eben dieser rezente Trend kommt. Und ich würde dir zustimmen, dass man eigentlich in letzter Zeit ein Anwachsen eben dieser unterschiedlichen, nennen wir es mal, Strategien sieht. Und ich halte es auch nicht für zufällig, dass das Ganze aus den USA kommt. Also wir sehen jetzt, dass beispielsweise in den USA mit RFK Jr. jemand in einer Führungsposition, was die Gesundheit der Öffentlichkeit angeht, sitzt, der, ich würde es mal sagen, doch eher kontroverse Themen vertritt oder kontroverse Einstellungen vertritt. Und meiner Meinung nach ist das Ganze getrieben durch das, was wir im Zuge und so ein bisschen im Nachgang der Pandemie gesehen haben, ja, dass viel mehr Leute gesagt haben, Moment, wie sieht's aus? Und ich glaube, das Ganze eine Bewegung hin zu einer Dezentralisierung von, ich will nicht sagen Expertise ist, aber hin zu einer Dezentralisierung von verschiedenen Ansichten, wie beispielsweise ein gesundes Leben und ein gesunder Lifestyle auszusehen hat. Ich halte das Ganze für jetzt immediär erstmal, ich will nicht sagen gefährlich, aber man muss drauf gucken. Ich glaube allerdings, dass es in der langen Frist sehr, sehr positiv sich auswirken wird. Ja? Aber wir haben jetzt meiner Meinung nach erstmal eine Übergangsperiode, wo wahrscheinlich ziemlich viel experimentiert wird mit ein paar Sachen, die wir jetzt gleich ansprechen werden. Aber ich glaube, in der langen Frist kann das definitiv positiv wirken, dahingehend, dass wir einfach sagen, wir haben jetzt halt keine zentralisierte Meinung mehr, ja, wo sich einmal der Rat der Nahrungswissenschaftler, Experten einmal im Jahr trifft und sagt, okay, das ist jetzt die Art und Weise, wie sich 7 bis 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde zu ernähren haben. Und auf einmal ist das eben sozusagen das herrschende Dogma eben nicht mehr das, hin zu einem, okay, viel, viel dezentraleren. Wir sehen Entwicklungen, die sich da auf einmal auf individueller Ebene oder auf gruppaler Ebene anstellen. Und meiner Meinung nach ist es was vielleicht eben in der mittleren Frist vielleicht gefährlich sein könnte, aber in der langen Frist für uns positiv sein könnte. Von daher steigen wir ein.
Ist ein interessanter Punkt, den du aufgemacht hast. Ich denke auch, dass gerade in Zeiten von Corona so ein gewisser Bruch stattgefunden hat, der eben halt viele, also vielen Minderheiten Möglichkeit gegeben hat, mehr in die Öffentlichkeit zu treten, weil halt eben dieses Misstrauen gegenüber diesen Expertenmeinungen viel mehr Überhand genommen hat, eben durch diesen, ja, ich würde schon sagen, dieses fahrlässige Fehlverhalten seitens der großen Regierung weltweit, die einfach sowohl kommunikativ als auch in der Exekutive halt schon große Fehlleistungen begangen haben und dadurch halt eben genau diesen gesellschaftlichen Bruch forciert haben, was vielleicht auch ein gewisses Foreshadowing auf kommende Episoden sein könnte. Aber seitdem würde ich auch sagen, haben diese gerade so auch esoterische Randgruppen, die davor unterwegs waren, wie zum Beispiel halt Menschen, die vorher halt rohköstlich unterwegs waren oder so, mehr Gehör gefunden, weil die ja auch ganz gut ankommen mit gewissen Health-Claims, die sie halt von sich geben. Also jeder claimt ja so ungefähr für das, was er macht, dass es besonders gut ist. Und das macht ja auch nur Sinn. Also wir wollen natürlich das Beste für uns selbst. Oder wir wollen andere Leute glauben machen, dass das, was wir zu bieten haben, das Beste für sie ist. Also egal, von welcher Richtung man kommt, man claimt ja immer, hey, ich habe irgendwie was ganz Besonderes entdeckt und möchte das jetzt weitertragen. Und so ist das eben auch. Und ich finde, auf der einen Seite bietet das natürlich Chancen, wenn solche Strömungen in den Vordergrund treten, weil sie dann natürlich auch mehr Augenmerk bekommen. Sie können in der Wissenschaft mehr ernst genommen werden. Es kann tatsächlich dadurch ein neues Innovationspotenzial aufgeschlossen werden, was davor vielleicht eben untergegangen wäre im Mainstream. Aber es bietet natürlich auch Menschen die Möglichkeit, das Ganze monetär für sich auszunutzen. Also indem sie halt genau das claimen, hey, ich habe quasi den Heiligen Gral gefunden und wenn du das alles so machst wie ich, dann siehst du besser aus als jemals zuvor. Du bist ultra gesund, du bist ultra alt und du wirst niemals irgendwie krank werden. Und am besten kaufst du noch meine Supplements dafür, weil mit der modernen Ernährung kannst du es nämlich eigentlich gar nicht erreichen. Und das sind halt diese Bewegungen, die wir halt vor allem rezent aus den USA gesehen haben. Also ich denke mal, das plakativste Beispiel dafür ist so Liver King, also der wirklich, also das war ja wirklich die absolute groteskeste Form dessen, was man sich so vorstellen kann. Also dieser völlig zugeräudete Typ, der da mitten in seiner Villa sitzt und sich irgendwie rohe Bull-Testicles reinzieht oder so. Das, also ich glaube, absurder wird es nicht mehr. Aber er hat ja Anklang gefunden damit irgendwo, ne? Also dieses zu claimen, es ist wirklich das Beste für dich, rohe Innereien zu essen, hat irgendwie Wellen geschlagen. Sei es jetzt dadurch, dass die Leute alle auch gedacht haben, Alter, das ist ja komplett crazy, was passiert da? Oder dass sie gedacht haben, hey, scheint irgendwas dran zu sein. Ich meine, der spannt sich in 50.000 Bänder und macht Bunnyhops und sieht irgendwie aus, weiß ich, also er sieht nur noch grotesk aus inzwischen. Vielleicht hat er früher mal ganz okay ausgesehen, aber die Zeiten sind vorbei. Ja, und auch der hat ja dann seine eigene Supplement-Line hochgezogen, wo er dann irgendwie, keine Ahnung, pulverisierte, gefriergetrocknete Leber und sowas dann verkauft hat. Und das ist interessanterweise auch dann zu gewissen Teilen in Deutschland angekommen, bei so Leuten wie Fabian Kowalek, Coach Aaron, dann dem Honigpapst, Krüger und so weiter. Also quasi diesen, der Rohgang, den Gottesnahrung-Leuten, die ja auch ihre eigenen Supplement-Lines hochgezogen haben mit den wildesten Produkten. Wir gehen später mal auf ein paar Beispiele drauf ein, weil ich finde es wirklich interessant, was sie da teilweise verkaufen. Und ja, im Endeffekt, glaube ich, ist so diese silberne Kugel, mit der das Ganze in den Mainstream getragen werden kann, diese Claims, ist Halbwissen. Also zum Teil recht zu haben und den Rest komplett wild zu erfinden. Weil zum Beispiel zu sagen, dass Leber oder sowas zu essen eine gute Idee ist, ist grundsätzlich mal nicht verkehrt. Also da bringt man jetzt eine Aussage, mit der man in gewissen Teilen auch offene Türen einrennt. Weil das deckt bestimmte Needs, die durch die normale Ernährung schwer gedeckt werden, wo viele Leute irgendwie einen Mangel haben und wo Menschen, wenn sie es umsetzen, auch erstmal merken, hey, ich habe viel mehr Energie, mir geht's irgendwie besser. Liegt einfach daran, okay, du hast halt in relevanten Mengen Vitamin A zu dir genommen, war eine gute Idee, hat sich ausgezahlt. Oder du hast irgendwie ein besonders mikronährstoffreiches Lebensmittel verzehrt, was du sonst in deinem Alltag vielleicht nicht machst, wenn du 5-mal zu McDonald's oder KFC oder Taco Bell gerannt bist. Und der Rest ist allerdings halt dann wild esoterisch, wie zum Beispiel, du solltest alle Nahrungsmittel am besten roh und ungekocht verzehren. Also das ist halt dann zum Beispiel ein Bullshit-Claim.
Was aber beispielsweise der Liver King ja auch gesagt hat, also der hat ja, glaube ich, auch seine ganzen Fleischgeschichten, ob Innereien oder Muskelfleisch, ja auch nur in roher Form zu sich genommen. Und beispielsweise glaube ich auch, dass ein weiterer Faktor, wieso eben viele dieser interessanten Strategien aus den USA kommen, ist, dass die Standard American Diet, ja, wie sie genannt wird, die SAD, dass die so unfassbar schlecht für deinen Körper ist. Das heißt, selbst wenn du irgendwas hast, was immer noch nicht, und ich will das Wort optimal nicht in den Mund nehmen, aber jetzt einfach nur für das Argument, auch wenn du irgendwas hast, was jetzt nicht optimal ist, wie beispielsweise ich esse nur rohes Zeug oder ich esse jetzt halt nur Stierhoden, ja. Selbst das ist besser als eben das, was 90% der Normalamerikaner zu sich nehmen und auf einmal merkst du, oh, mir geht's besser. Also das heißt, ne, das muss das Nonplusultra sein. Und das ist eben genau das, wo du diese Haltbarkeiten ins Spiel bringst und sagst, ja, okay, hier ist irgendwas dran. Es gibt Vor- und Nachteile, aber eben das Problem ist, und ich glaube, das ist meine gesamte Stellung, die wir für 99% der Geschichten, die wir vielleicht heute ansprechen werden, zutreffen wird, ist, ja, die Sachen treffen zu, aber halt in gewissen Fällen. Es gibt extremst hohe Heterogenität in den Ausprägungen unseres Körpers, unseres Alltags. Ne? Also selbst wenn ich eine gewisse genetische Vorstruktur habe für das, was eigentlich für mich in Anführungszeichen richtig wäre, das kann sich ändern, je nachdem, wie vielleicht die Anforderungen an meinen Körper sind, gewisse Stressreaktionen, die ich gerade habe, irgendwelche Sachen, denen ich ausgesetzt bin, ne? Sei es jetzt halt psychische Natur, sei es jetzt halt physische Natur, ob ich jetzt halt gerade viel mich sportlich betätige, ob ich vielleicht gerade irgendwelchen Toxinen ausgesetzt bin, ja, wenn ich irgendwie in einem Haushalt lebe, der mit Schimmel durchsetzt ist, 100 Millionen Faktoren, die da reinspielen können, die eben als medierende Faktoren dann einen Einfluss darauf haben, ob die Intervention, die ich gerade jetzt versuche umzusetzen, positiv ist oder eine Wirkung zeigt oder nichts bringt oder vielleicht auch schädlich ist. Und das ist halt eben das, was in dieser, ich will gar nicht mal sagen Halbwahrheit, weil ich will gar nicht sagen, dass es zur Hälfte wahr ist, sondern halt irgendwie in der Teilwahrheit einfach untergeht. Von daher eben genau beispielsweise auch diese, ja, wir können gerne damit anfangen, bei den Karnivoren zu sagen, wir essen jetzt halt nur noch Fleisch oder eben Produkte derer Art. Ja, manche gibt ja auch ein paar Variationen davon, es gibt halt nicht nur die eine Karnivore-Diät, ja, wie du schon richtig gesagt hast, zu sagen, hey, wir essen auch Innereien, ja, viele davon sind auch sehr, sehr gut, weil an sich hast du sonst sehr, sehr schnell irgendwelche Mangelerscheinungen in so einer Diät, beispielsweise Vitamine sind sehr, sehr gut fettlöslich, aber viele der Mineralstoffe fast halt nicht, also die meisten Leute, die Karnivore sich ernähren, haben eine Kaliummangel brutal, weil das Ganze halt einfach, das bekommst du nicht durch deine Diät. Also solche Sachen, die einem bewusst sein müssen, aber eben halt in diesen Halbwahrheiten oder Teilwahrheiten komplett untergehen. Also von daher, ja, ich glaube, die Elimination von viel Müll bringt definitiv Vorteile, ne? Aber ist halt die Frage, ob das der Weisheit letzter Schluss ist.
Ich würde den Punkt sogar noch ein bisschen weiter ausweiten. Und darauf eingehen, mal einmal auf dem High-Level haben wir so die Grundlagen, ja, die grobe, ohne das böse Wort Optimierung jetzt zu sagen, aber die grobe Optimierung. Und dann auf den einzelnen Ebenen haben wir dann die Feinoptimierung. Und ein Phänomen, was ich sehe, ist, dass alle irgendwie sich immer auf die Feinoptimierung stürzen und sich da dann mega ins Detail reinölen und dann sagen, ja, und wenn du dein Olivenöl im 36-Grad-Winkel trinkst, dann ist es aber viel gesünder, als wenn du es im 90-Grad-Winkel trinkst und so weiter. Und das kann auch alles sein, dass das so stimmt, aber was eben da aus dem Auge verloren wird, ist, dass die Tatsache am Ende des Tages, auch wenn sie richtig ist, auf das große Ganze keine signifikante Auswirkung mehr hat. Und das ist genau der Punkt, den Simon vorhin angesprochen hat, mit der Relativität zwischen dem, was Standard ist, ja, was ganz oben ist auf der Bullshit-Skala, und dann irgendwas wie zum Beispiel, wir essen jetzt nur noch Tiere und Tierinnereien, was zwar auch auf der Bullshit-Skala relativ weit oben ist, aber halt deutlich weniger schlimm, als wir trinken nur noch Milchshakes und essen KFC, was halt der Standard ist. Und da möchte ich mal einen Appell auch an unsere Zuhörer und Zuschauer ausrichten und sagen, fokussiert euch, wenn dann, erstmal auf die 3-4 Grundlagen. Damit habt ihr dann schon 95% abgedeckt und dann könnt ihr euch, wenn ihr es nicht lassen könnt, noch in irgendeine Feinoptimierung stürzen. Solange das dann Sachen sind, mit denen ihr euch nicht selbst wieder ein Bein stellt, alles in Ordnung. Aber ich persönlich zum Beispiel betreibe sehr, sehr wenig Feinoptimierung und ich messe meine Hormonwerte und auch meine kardiovaskuläre Gesundheit regelmäßig. Und ich bin bei beiden Faktoren bei dem absoluten Maximum, was unsere menschliche Genetik überhaupt zulässt. Und wenn man das erreichen kann, ohne exzessive Feinoptimierung zu betreiben, spricht das genau dafür, was ich gerade gesagt habe, dass das alles Sachen sind, die am Ende so minimale Effekte haben, dass das halt einfach nicht relevant ist. Ja, und bevor ich mir jetzt Gedanken mache, ob ich meine Salatblätter 3,5 Stunden draußen liegen lasse, damit die nochmal anfermentieren, gehe ich lieber mal nicht um 11 ins Bett, sondern um 22 Uhr, weil ich dann schon weiß, okay, das hat wahrscheinlich einen viel wichtigeren Impact auf mein gesamtes Leben, als ob ich jetzt dieses Blatt davor fermentiert habe oder nicht. Und genauso ist es mit all diesen Supplementen. Ja, wenn ihr natürlich eine Eliminationsdiät macht, bei der ihr vornherein wisst, dass ihr irgendwo nicht weiterkommen werdet, weil diese Nährstoffe nicht drin sind in den Lebensmitteln, die ihr haben wollt, dann, ja, klar, braucht ihr ein Supplement. Aber wenn ihr das nicht macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr niedrig, dass ihr mit irgendwelchen Supplements euer Leben, also vor allem, wenn es um Vitamine und Minerale geht, wenn ihr nicht wirklich einen expliziten Mangel habt oder eine Diät macht, die absichtlich so konstruiert ist, dass sie euch in einen Mangel einmanövriert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Supplement, in dem es um Vitamine oder Mineralstoffe geht, euer Leben verändern wird, sehr, sehr gering. Und das ist nichts, wo ich mich jetzt drauf verlassen wollen würde. Und das ist auch egal, wie fancy das klingt, ob das Enteneier sind oder Stierhoden oder gefriergetrocknet oder frisch püriert oder direkt aus dem Tier. Ja, keine Ahnung, wie ihr das machen wollt. Aber das ist alles sowas. Das klingt immer cool und ich weiß, es ist schön, wenn man dann irgendwie diese spezielle Pille hat und die soll dann alle Probleme richten. Aber es ist halt so, dass wir haben die Grundlagen Schlaf, wir haben die Grundlage Bewegung, wir haben die Grundlage der Makro- und Mikronährstoffe. Und wenn das alles einigermaßen passt, dann ist der Rest halt schon im Bereich der Feinoptimierung. Und da gibt es ganz wenig Sachen, die wirklich stimmig sind. Und da ist es auch oft so, zum Beispiel, das sage ich auch als jemand, der leidenschaftlich intermittierendes Fasten macht, ihr könnt mit intermittierendem Fasten eine gewisse Uncleanness eurer Ernährung wieder ausgleichen und kompensieren. Aber wenn ihr euch nicht dreckig ernährt, dann hat das einen zunehmend irrelevanten Effekt. Also wenn ihr jetzt so wie Tom zum Beispiel esst und dann sehr, sehr clean unterwegs seid und dann auch noch vegan, was ja auch tendenziell entzündungsarm ist, ja, wenn Tom jetzt eine intermittierende Fastenkur machen würde, wo er das voll auf die Spitze treibt, würde er wahrscheinlich, weil sein Ausgangslevel eh schon so hoch ist, würde er am Ende einfach keinen relevanten Unterschied mehr merken. Aber wenn ihr jetzt natürlich jemand seid, der euch nur von McDonald's ernährt und ihr macht dann einmal am Tag nur Essen, also OMAD, wie man das so schön nennt, dann werdet ihr natürlich feststellen, dass das sich extrem positiv auf eure Gesundheit auswirkt, im Vergleich zu, wie es vorher war, einfach weil euer Körper mal 23 Stunden Pause hat von dem ganzen Scheiß, den ihr da reinstopft. Und das ist halt, da muss man dann halt mal die Perspektive wechseln und sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich etwas Gutes für mich getan habe, sondern es ist so, dass ich etwas Schlechtes unterlassen habe. Und das ist eigentlich in diesem ganzen Diskussionsbereich, ist das erstmal das, worauf man sich fokussieren sollte. Also ich muss erstmal überlegen, was sind die ganzen Übeltaten, die ich lassen kann. Und dann kann ich mir überlegen, was sind denn Wohltaten, die ich eventuell noch tun kann. Also genauso wie das der klassische Case ist von irgendwelchen Leuten, die durch irgendwelche Shenanigans reich geworden sind und andere Leute über den Tisch gezogen haben und danach dann ans Waisenheim spenden, zu sagen, schaut, was ich für ein Philanthrop bin. So, ja, schön, dass du was spendest, aber du hättest auch nicht erstmal alles irgendwie verbrennen können und kaputt machen können, dann müssten wir jetzt gar nichts mehr wieder neu aufbauen. So. Also, ne, das ist so ein bisschen die Logik. Und das möchten wir vielleicht auch in dem Gesundheitskontext im Hinterkopf behalten.
Das ist ziemlich relevant eigentlich. Also dieses, dass die Wahrheit so langweilig ist, macht sie so unattraktiv.
Genau.
Also die Leute hören das unfassbar gerne, dass sie eine Sache machen, die dann gigantische Auswirkungen auf alles andere hat. Also irgendwie, du musst irgendwie Methylenblau zu dir nehmen, weil das heilt irgendwie alles. Das ist gut gegen dies, das und kommt in den Zellen an. Und im Endeffekt, also die langweilige Wahrheit, das heißt irgendwas, was so ein bisschen antioxidativ wirkt und in den Zellen ankommt. Okay, davon gibt es halt 50.000 andere bekannte Substanzen, die machen irgendwie dasselbe. Und wenn du dich ganz normal und ausgeglichen ernährst und du hast irgendwie deine, keine Ahnung, 5 verschiedenen Sorten Gemüse und 3 Sorten Obst am Tag, dann braucht dich das alles überhaupt nicht jucken. Aber wenn es halt schon an der Basis scheitert, wenn du das schon nicht hinkriegst, dann erscheint dir das immer relevanter und immer wertvoller. Und so ist es auch zum Beispiel bei mir. Also ich muss ja sagen, ich weiß ja, dass ich mir zu einem gewissen Grad Steine in den Weg lege durch meine Entscheidung, gewisse Lebensmittel wegzulassen. Und ich habe ja eingangs schon erwähnt, das ist bei mir eine rein ethische Entscheidung. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie davon überzeugt bin, dass ich damit meiner Gesundheit einen gigantischen Gefallen tue. Ich würde sogar eher sagen, man macht sich manche Zielsetzungen dadurch schon schwerer. Also es ist die Frage, heißt schwerer unmöglich? Das heißt in der Regel nicht. Also zum Beispiel erfolgreich Kraftsport betreiben und Muskel aufbauen funktioniert auch vegan, egal ob jetzt ein Markus Rühe behauptet, das ist nicht so oder es ist schon so.
Wobei natürlich Erfolg auch eine Definitionssache ist.
Ja, Erfolg ist vielleicht eine Definitionssache, aber ich sag mal so, für den breiten Sportler ist alles offen.
Für den breiten Sportler oder für den breiten Sportler?
Für den breiten Sportler. und wahrscheinlich auch in den allermeisten relevanten Disziplinen. Also außer man will jetzt wirklich Hardcore-Extrem-Bodybuilding betreiben. Ich würde mal sagen, solange man im naturalen Bereich bleibt, dann ist wirklich alles offen. Wenn du bis unter das Dach zugeroidet bist und du willst Mr. Olympia werden, okay, dann wird es vielleicht schwierig. Aber ich sag mal so, in der Regel, da wird auch viel Bullshit und viel Halbwissen erzählt, weil sie einem dann immer ankommen, du kannst deine Proteine nicht mit Linsen decken. Ja, das ist auch die dümmste Art und Weise, als Veganer seinen Proteinbedarf zu decken. Also sorry, wer euch das erzählt hat. Keine Ahnung. Auch da kursiert sehr viel Schwachsinn und die Argumente, die da gebracht werden, sind meistens auch gar nicht so valide. Aber ich sag mal so, je grundlegend richtiger deine Herangehensweise an deine Lebensumstände und deine Ernährung ist, desto langweiliger ist eigentlich alles, was du zusätzlich an Lösungspotenzial noch zu bieten hast. Also wenn du eine grundsätzlich ausgewogene vegane Ernährung fährst, dann ist das, was du von außen noch zusätzlich zuführen musst, wirklich extrem begrenzt. Also da geht es wirklich um Sachen, die treffen auch so ziemlich auf jeden anderen zu, wie zum Beispiel ausreichend Omega-3s zu sich zu nehmen über Supplements. Ich denke mal, das ist eigentlich für quasi jeden Menschen irgendwie ein relevanter Punkt. Oder wenn wir jetzt über Kraftsport reden, beziehungsweise eigentlich ist es für so ziemlich jeden, auch wenn er kein Kraftsportler ist, relevant, Kreatin zu supplementieren. Auch das ist grundsätzlich eine gute Idee. Und dann kommen wir vielleicht bei so Sachen an wie, okay, kümmere dich um ein paar B-Vitamine, schau, dass B12 drin ist. Und wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann nimmst du vielleicht noch B6 dazu. Und wenn du auf super Nummer sicher gehen willst, dann deckst du noch die Mevikus ab, dann hast du irgendwie noch sowas wie L-Carnitin oder so und Taurin mit drin. Und dann bist du aber auch wirklich, wirklich auf der sicheren Seite. Und das ist auch im Endeffekt nichts, was einen riesigen, gigantischen Unterschied im Lifestyle macht. Also, ob du es jetzt machst oder nicht, auf lange Frist merkst du es, aber über mittlere Distanz wirst du kaum einen Unterschied feststellen.
Vielleicht, um das nochmal in Perspektive zu setzen, also wenn wir jetzt so eine Tierlist machen würden, dann wäre in der obersten S-Tier, da wären nur Kreatin und Omega-3 drin. Nur das ist da drin. Und dann kann man drüber reden, dass so Sachen wie die B-Vitamine zum Beispiel in der Tier darunter, also A-Tier zum Beispiel, dass die da sind. Aber nur um das so zu verdeutlichen, wo man wirklich sagen kann, okay, überleg dir das, egal ob du Sportler bist oder nicht, egal ob du lang leben willst oder nicht, überleg dir, ob das nicht sinnvoll ist, über Kreatin und Omega-3 nachzudenken. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du es schon 95% abgedeckt. So, und die B-Vitamine, das ist jetzt wieder ein bisschen spezieller, weil es auch ein Nischenthema ist, ne? Tom als Veganer hat natürlich eine andere Perspektive drauf als Simon und ich, die ja sehr viele Tierprodukte auch essen, weil da die Supplementation an sich natürlich erstmal nicht zwingend notwendig ist. Und Omega-3 und Kreatin, das sind halt Stoffe, da ist es halt von vornherein plausibel zu sagen, niemand wird durch eine reguläre Ernährung die Menge Omega-3 oder Kreatin zuführen, die physiologisch effektiv ist. Das ist einfach kategorisch physikalisch nicht möglich. Dafür müsste man etwa 12, 13 Kilo Fleisch am Tag essen oder Fisch. Und das kaufe ich niemandem ab, der das sagt, dass er das dauerhaft macht.
Ich glaube, ich muss so ein bisschen Kontra geben. Ich würde euch zustimmen, dass wenn ich eine Tierlist geben würde, ne, oder wenn ich eine Empfehlung geben würde und ich jetzt nicht wüsste, wen trifft die jetzt, dann würde ich euch zustimmen.
Genau.
Ich glaube aber, dass das Individuum an sich, und das war eben das Argument, was ich vorhin schon gemacht habe, ja, die Heterogenität, ja, sehr, sehr hoch
fair
ist.
Fair.
Und dass für die einzelne Person wirklich schon einiges an Leverage dabei ist. Also ich bin in letzter Zeit da halt auch sehr, sehr tief reingegangen. Ich habe beispielsweise meine Genetik mir mal anschauen lassen, um herausgefunden, dass mein Körper beispielsweise extrem schlecht darin ist, Zink erstens zu absorbieren und zweitens zu verwenden. Also das heißt, er geht sehr, sehr verschwendend damit um. Was bedeutet, dass ich von einer Nahrungsergänzung von Zink sehr, sehr stark profitiere. Und da gibt's all diese Sachen, beispielsweise auch Vitamin B2 ist was. Na, und dann hast du auch, okay, wie sieht bei dir denn die Methylisierung von B-Vitaminen aus? Na, also da gibt's ja dieses berühmte MTHFR-Gen oder SNP eher, was sozusagen bestimmt, okay, wie gut bist du darin, eben die B-Vitamine in bioaktive Varianten umzumünzen das spielt da rein. Also von dahingehend, ja, wenn ich jetzt halt sozusagen sagen muss, okay, ich habe jetzt eine zufällige Person auf diesem Globus und der muss ich jetzt halt irgendwie einen Vorschlag geben, was sie irgendwie tun könnte, dann würde ich euch zustimmen.
Wir sprechen ja jetzt von Allgemeingültigkeit, ne? Klar, wenn du eine Einzelperson bist und du hast irgendwo einen Mangel oder sowas, dann ist das natürlich noch eine höhere Priorität, erstmal das zu fixen, als zu überlegen, ob man vielleicht eine Kreatinoptimierung machen kann oder sowas. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Genau, aber ich glaube, das sind ja auch irgendwo diese Ansatzpunkte, die viele dieser Leute mit diesen crazy Lifestyle-Interventionen ja auch irgendwo fahren und sagen so, hey, ne, der moderne Mensch, XY, pipapo und so weiter. Und ihr habt auch beide gesagt, okay, wir haben jetzt halt irgendwie gewisse Sachen, die wir eliminieren müssen und es gibt Sachen so und so weiter. Und der Klassiker, der bei mir irgendwie mal reinkommt, ist sagen, ja, du musst die Paleo-Diät machen, ne? Ess so wie deine Vorfahren. Und jetzt denk mal darüber nach, wer waren denn eigentlich deine Vorfahren? Ne? Waren das die Inuit, die eigentlich im Prinzip nur Robben gemampft haben und vielleicht noch einen Wal hier und da? Oder waren das irgendwelche Inka, die 2000 Worte für Kartoffel haben, weil die halt einfach 2000 verschiedene Kartoffeln hatten, die sie gemampft haben. Na, und je nachdem, wer eben deine Vorfahren waren, ist es für dich von deinem genetischen Profil aus vorteilhafter, dich vielleicht beispielsweise jetzt halt auch im Sinne von Makro-Nährstoff-Zusammensetzung vielleicht mehr auf einer Fettebene mit mehr Eiweiß oder auf einer mehr Ebene der Kohlenhydrate zu ernähren. Also das sind all solche Sachen, wo ich sage, okay, wir können gewisse generalisierbare Statements geben und ich glaube, die ihr hier gegeben habt, da kann man nichts dran rückeln. Ja. Also es sei denn, ihr habt irgendwie Probleme mit den Nieren, das sind die wenigsten, dann ne, kannst du richtig gut mit Kreatin und so weiter machen. Und da bin ich auch vollkommen bei euch, aber ich glaube, viele von den Menschen suchen halt eben, okay, den nächsten Edge so. Und ich gebe euch natürlich recht, dass eben die meisten Leute nicht den Edge sozusagen, nicht den kleinsten Winkel suchen sollten, sondern den größten und da auch auf jeden Fall maximal noch Optimierungspotenzial ist. Ja, aber jetzt gehen wir mal ein Stück tiefer und ich glaube, da gibt es wirklich viele und auch also so ein paar Sachen, die wirklich inhibitorisch sind bei manchen, die sich durch gewisse stressvolle Situationen in ihrem Leben in eine Situation gesundheitlich gebracht haben, wo vielleicht auch diese Gesundheitsanpassungen ihnen nicht weiterhelfen. Ja? Also ich rede von irgendwelchen Leuten, die beispielsweise Mikrobiom im Disbalancen haben und da rüttelst du auch nicht viel mit irgendwie Kreatin oder so weiter. Ja? Das wirkt sich dann vielleicht aus, das meandiert in ganz viele verschiedene Systeme des menschlichen Körpers. Ja, es kann sein, dass es vielleicht erstmal jetzt nur ein Verdauungssystem ist, ne? Und dann hast du vielleicht irgendwie eine permeable Dünndarmwand und dann geht das Ganze irgendwie in die Leber und auf einmal hat die Leber Probleme mit der Entgiftung von ganz vielen anderen Produkten in deinem Körper, weil sie jetzt halt erstmal beschäftigt ist, damit die ganze Suppe, was aus dem hepatischen Portalvenensystem, was sozusagen erstmal alles aus eurem Dünndarm geht, erstmal durch die Leber, bevor es ins Blut geht und so weiter, erstmal damit beschäftigt ist und hunderte Millionen Downstream-Geschichten. Ich will damit sagen, das sind definitiv Spezialfälle, aber ich glaube, jeder hat da irgendwie so ein bisschen so ein eigenes Ding, wo er mit zu kämpfen hat. Von daher, ja, generelle Empfehlungen würde ich bei euch sein, aber ich glaube, es ist nicht so einfach.
Ich gebe dir zu 100% recht mit dem, was du gesagt hast. Und der Unterschied ist, dass du jetzt in diesem Vortrag, den du uns gerade gehalten hast, an den meisten Stellen darauf eingegangen bist, dass das individuelle Einzelfänomene sind.
Total.
Und die nicht auf den Mainstream übertragbar sind. Was jetzt aber zum Beispiel so ein Health Claim ESO sagen würde, ist, die allermeisten haben Leaky Gut, die allermeisten haben Mikrobiom-Disbalancen, die allermeisten können Zink nicht richtig aufnehmen und brauchen deswegen spezielle Formen. Und genau diese Infos, die kommen halt eben durch diesen eigentlich schon wahren Background, also man kann ja einen Punkt draus machen, dass man sagt, hey, es gibt Menschen, die haben hier und da Probleme, die können zum Beispiel bestimmte Formen von Magnesium schlecht aufnehmen, die können bestimmte Formen von Zink schlecht aufnehmen, die brauchen dann halt beispielsweise ein Zink-Bisglycinat-Komplex oder irgendwie sowas, nur um halt auf ihre physiologisch optimale Versorgung zu kommen. Die würden diesen Claim nehmen und sagen, jeder muss das machen und deswegen kaufst du am besten mein Zink-Supplement, weil ansonsten bist du komplett gearscht, weil über deine Ernährung kannst du es gar nicht machen.
Mhm.
Und das ist halt dann in dem Fall ein Abusen von etwas, was schon irgendwie im Einzelfall stimmen könnte, aber der Normalverbraucher, der schmeißt einfach sein Geld zum Fenster raus, indem er irgendwie teure Supplements kauft, die er nicht braucht.
Ja, ich meine, es verkauft sich natürlich viel, viel schwieriger, wenn ich sage, es ist kompliziert. Ne? Ich kann dir nicht direkt in meinem 30-Sekunden Instagram-Reel sagen, was du jetzt zu tun hast. Ne? Was ich dir sagen kann, ich habe sozusagen das Geheimnis, ja, Ärzte hassen diesen Trick und so weiter. Und auf einmal kommen die Leute dann auf meine Landingpage und du siehst halt einfach so ein Supplement mit so Strahlen außen drum rum und so, jawohl, geil. Also, das, wie ihr beide schon richtig gesagt habt, sozusagen die eine Pille, die alles fixt. Ne? Und aber es ist eben diese Heterogenität, die ich gerade eben anspreche und diese krasse Individualität, was ich beispielsweise auch glaube, was die Zukunft von Medizin und Gesundheit sein wird, eben sehr, sehr stark individualisiert, personalisiert, ja. Auf die jeweiligen Leute einzugehen. Das ist natürlich nicht so sexy und damit sprichst du beispielsweise auch nicht jeden an. Ne? Also ich will ja ganz, ganz transparent sein. Ich versuche unter anderem gerade in dem Bereich auch einen Business aufzubauen und ich weiß auch, dass ich beispielsweise mit dem Ansatz, den ich fahre, hier nicht jeden treffen kann, weil das nicht für jeden attraktiv ist, ja, weil einfach viel zu viele Leute einfach nur die eine Pille haben, die sagen, all ihre Probleme lösen würde. Mein Standpunkt mittlerweile funktioniert nicht. Ja. Wir können eben generelle Aussagen machen, gebe ich euch vollkommen recht. Aber ich gebe auch dir recht, Tom, dass ja, das verkauft sich einfach schlecht. Ja, und die wenigsten Leute, die eben mit Halbwissen hier um die Ecke kommen, haben da auch irgendwie Interesse daran, sich weiter damit auseinanderzusetzen. Und das ist auch viel, viel reißerischer. Das wird hier jetzt gar nicht über die Algorithmen herziehen, weil das ist es gar nicht so. Ich glaube, das ist eher die intellektuelle Faulheit der Konsumenten von sozialen Medien, sich irgendwie tiefer mit irgendwas auseinanderzusetzen, was eben dazu zur Folge hat, dass ich eben gewisse Werbemaßnahmen so schneidern muss, ne, dass es halt eben das 30-Sekunden-Reel ist, wo ich meine gefriergetrockneten Stierhoden bepreise, dann ist das halt einfach so und das ist mir bewusst. Und deswegen ist, glaube ich, auch das immer eine gute Mission.
Vielleicht da nochmal, um das zu relativieren. Also ich denke schon, dass es seit es Menschen gibt so ist, dass die Leute immer gerne einen Quickfix hatten. Und früher war das halt der Quickfix, dass wir jetzt dem anderen Stamm die Rübe einhauen. Und dann kam irgendwann die Religion und dann war der Quickfix halt einfach zu beten. Und jetzt entwickeln wir uns halt langsam immer weiter voran. Aber ich glaube schon, dass es auch mittlerweile einige Leute gibt, die das so gecheckt haben, dass es halt so, ja, bei ein paar Bereichen im Leben ist es halt wichtig, sich damit einmal auseinandergesetzt zu haben und sich damit dann halt auch ein bisschen auszukennen. Ich erwarte ja nicht von jemandem, dass er irgendwie Experte wird in allem, ne? Aber es gibt halt so Grundbereiche, ich würde sagen, dazu gehört Schlaf, Ernährung, Bewegung und Geld. Das sind ja so die vier Themen, mit denen sollte sich jeder so rudimentär mal beschäftigt haben in seinem Leben. Und ich denke, das ist auch so, da kann man für jedes Thema auch mal ein Wochenende reservieren und sich dann mal ein ganzes Wochenende lang nur mit diesem einen Thema konstruktiv beschäftigen. Und ich glaube, dass man da sein ganzes Leben viel davon haben wird und viel davon profitieren kann, wenn man das mal macht. Weil wenn man halt komplett ignorant ist und aber mit Themen zu tun hat, zwangsläufig jeden Tag und dann eben da komplett ignorant ist, kann ich mir beim besten Willen nicht erklären, wie das langfristig nachhaltig sein soll, da ein Leben drauf aufzubauen. Also mir ist jetzt noch kein Tag begegnet in meinem Leben, in dem ich nichts mit Schlaf, Bewegung, Ernährung oder Geld zu tun hatte. Ist einfach so. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Tag jemals kommen wird. Ja? Und deswegen wieder mal ein Appell an unsere Zuhörer. Ja, überlegt euch das mal. Es muss ja nicht nur in unserem Podcast sein. Gibt ja auch viele andere tolle Ressourcen dafür. Aber vielleicht mal wirklich so für die eigene Bildung, für diese Themen da mal was vorzubereiten. Und ich glaube, Simon ist da auch ein guter Ansprechpartner für das Thema Ernährung. Also, ne? Gönnt euch da mal ein Coaching, wenn das überhaupt so genannt werden darf, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das meine Two Cents dazu.
Side Note, Coaching darf man alles nennen in Deutschland. Das ist kein geschützter Begriff.
Exakt.
Dann nennen wir es Steuerberatung.
Wichtig ist vor allem zu erwähnen, dass es darum geht, sich mit diesen langweiligen Basics auseinanderzusetzen. Also ich glaube, jeder tendiert dazu, lieber in die spannenden Rabbit Holes abzutauchen, weil da dann wieder dieses ja spirituelle, quasi religiöse Verlangen in uns befriedigt wird, dass wir halt denken, okay, es gibt diese mysteriösen Geheimnisse, die irgendwie den großen Impact auf unser Leben haben. Und statt dass du dich dann zum Beispiel hinsetzt und mal eine halbe Stunde investierst, um dich in die ganz normale Proteinversorgung deines Körpers einzulesen, taucht man dann ab und denkt sich, Alter, ich kann gar keine Muskeln aufbauen, wenn ich kein Glutamin und BCAAs um mein Training außenrum supplementiere, weil ich habe einen Reddit-Faden gefunden, in dem das gerade diskutiert wird. Und das ist halt das Problem. Also es ist halt, wir verlieren uns lieber in diesen Dingen, die wenig bis keinen Einfluss haben, wenn wir die langweiligen Grundlagen sowieso machen. Und folgen dann lieber den Sachen, die uns wirklich das Blaue vom Himmel versprechen und sagen, Alter, dann kannst du Anabolic Pathways triggern und dann kriegst du so und so viel mehr raus und so. Also klar, okay, in irgendeiner Studie wurde das gezeigt, aber da hast du halt auch alle Faktoren außenrum eliminiert und hast dich nicht auf die langweiligen Basics fokussiert.
Tom,
ja,
und die Schlussfolgerung ist, wenn du nicht das Intra-Workout hast mit dem perfekten Verhältnis zwischen Fructose, Galaktose, Glucose und BCAAs, dann kannst du das Training auch gleich bleiben lassen.
Eben oder imaginieren. Ja, das ist halt dieses Ding. Und zu dem, was Simon vorhin aufgebaut hat, weil ich finde das sehr relevant und ich finde, das ist etwas, was man jetzt gar nicht so kleinreden sollte. Klar, wir reden davon, dass der Mainstream, der profitiert von den langweiligen Basics, aber das Individuum profitiert eventuell halt doch davon, dass es ein Individuum ist. Und ich glaube, also so ein bisschen die blöde Nachricht ist, man sollte sich damit abfinden, dass die Devise Test now, buy later wahrscheinlich der beste Weg ist. Also man sollte erst testen und dann gucken, was brauche ich eigentlich. Und die allermeisten Leute, die vertrauen lieber und kaufen, statt diesen Weg auf sich zu nehmen, boah, okay, dann muss ich irgendwie gucken, wo kann ich mich testen lassen, wie macht man das, muss ich jetzt eine Blutprobe abgeben, ist schon wieder scheiße, ich muss mich irgendwie pieksen lassen, dann muss ich zum Arzt rennen oder zu jemand anderem, der das machen kann, ich brauche ein verlässliches Labor, ich muss mich damit beschäftigen, was brauche ich, im blödesten Fall muss ich einem Allgemeinmediziner erklären, warum will ich jetzt genau das testen lassen und der stellt sich auch noch quer. Klar, das ist alles nervig und umständlich und so, aber das ist tatsächlich der richtige Weg. Also das ist, wie man es eigentlich machen sollte. Und klar ist das eine Investition, zum Beispiel zu gucken, wie ist mein genetisches Profil und ich muss mich vielleicht auch vorher damit auseinandersetzen, bei welchem Labor lasse ich das am besten untersuchen. Aber das ist eine Investition, die macht man einmal und man profitiert davon den Rest seines Lebens. Genauso wie das, was Tim gesagt hat, beschäftig dich einmal mit den Basics und profitiere den Rest deines Lebens davon, dass du diese Vorarbeit gemacht hast. Und wenn man das macht und wenn man das befolgt, dann ist man auch sicher vor diesen ganzen Heilsversprechungen, die einem gemacht werden, weil man kann ganz genau belegen, hey, auf mich trifft es gar nicht zu. Ich hab nachgeguckt, ich habe es überprüft und es ist nicht das Problem, was ich habe. So, und schon muss man sich nicht mehr irgendwie, also muss nicht mehr diese Zeit da rein investieren, sich von irgendwelchen Halb-ESO-Schwurblern erklären zu lassen, was man alles am besten machen muss, um, keine Ahnung, seinen Darm zu reinigen oder so ein Scheiße. Also,
die Zeit schlucken die und dann warten, bis sie hinten rauskommt und dann...
also funktioniert das tatsächlich, diese Cleanses,
gebe ich... Also rein physikalisch müsste das so klappen, oder?
Ja, am besten fehlst du noch so einen Schwamm durch. Also es ist dann quasi wie in so einem Aquarium.
Shoutout an den Zuschauer, der das als erstes testet und dann auch ein Videoproof da irgendwo in die Kommentare postet.
Und ich finde eben diese Geschichte mit dem, was du gerade angesprochen hattest, super interessant. Tom, diese Testgeschichte, also meine Philosophie ist ja test, don't guess. Ja, weil es gibt, und du hast es angesprochen, es ist super aufwendig und das auch mit Kosten verbunden, auf jeden Fall. Aber jetzt überleg dir mal, wie viel Geld du für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel ausgibst oder wie viel vielleicht Lebensqualität du einbüßt, weil du gewisse Ernährungsweisen befolgst oder gewisse Lifestyles befolgst, von denen dir irgendjemand erzählt hat, okay, das muss machen. Und du denkst eigentlich, boah, eigentlich ist das ziemlicher Aufwand für mich, ne? Oder boah, das ist ziemlich teuer, aber ne, so, und dann, aber dann teste doch lieber, dann sei dir bewusst, dass das Ganze vielleicht ein Problem ist. Und aber auch hier wieder so ein kleiner, ich will nicht sagen Dämpfer, aber auch nochmal so ein gewisser Call to, sagen wir mal, Action, Attention. Auch Tests sind nicht zu 100% eben aussagekräftig. Ich hatte mich letztens, ganz, ganz kurze Side-Note, mit Tests für Schilddrüsen-Antikörper auseinandergesetzt. Ja, aber okay, die meisten Schilddrüsenunterfunktionen es sind halt eben über Schilddrüsen Antikörper hervorgesetzt, also über Autoimmungeschichten und so weiter. Und da würde man normalerweise die Antikörper am Blut messen und dann sagen, okay, sind die positiv, negativ, sei das jetzt irgendwelche TPOs oder was weiß ich. Und dann hat sich mittlerweile herausgestellt, die sind eigentlich gar nicht wirklich für den Schaden an der Schilddrüse verantwortlich. Aber nichtsdestotrotz, die Funktionalmedizin, also die Normalmedizin ist dabei schon noch weit entfernt, sich erstmal mit diesem falschen, nicht falschen, aber vielleicht potenziell fehlführenden Resultat zu beschäftigen. Aber auch das, ne, da gibt es so viele, ganz viele kleine Einzelheiten, wo du gucken musst, ist das wirklich der Fall? Ne? Und von daher, es lohnt sich vielleicht, mit jemandem darüber zu sprechen, der irgendwie Ahnung hat. Ohne mich jetzt halt wirklich persönlich verkaufen zu wollen. Ich will einfach nur sagen, dass all diese Geschichten, na, wenn du sagst, okay, ich habe die Basics und so weiter und ich muss tiefer einsteigen, okay, aber sei gewahrt, es gibt unfassbar, also dieser Ozean an Heterogenität und Wissen und kann sein, kann nicht sein, ist unfassbar tief. Und du musst dir wirklich, wenn du nicht wirklich einfach nur Geld rausschmeißen möchtest, bewusst sein, okay, was ist hier die richtige Strategie? Und da würde ich nochmal auf was zurückkommen, was Tim ganz am Anfang gesagt hat. Diese minimalen Life-Hacks oder Interventionen, Gesundheitsinterventionen, wie ich es manchmal nenne, von denen er sich recht sicher sein kann, dass die eigentlich kaum einen Schaden haben oder ihnen nicht viel kosten. Ne? Und ich Kosten, wie gesagt, muss jetzt halt nicht monetärer Art sein, sondern kann auch einfach sagen, es ist mir nervig oder ich muss mein Leben da umstellen, das zu tun, was weiß ich. Ne? Wenn es das heißt, das Beste ist, dass du dich an den Füßen aufhängst und dann Kopf überschläfst, so klingt ziemlich aufwendig, so. Ne? Aber wenn du irgendwas sagst, so, wo ich mag, boah, das hatte ehrlich gesagt einen ziemlich kleinen Einfluss auf mein Leben. Und ich habe vorhin gesagt, dass ich beispielsweise keine Saatöle konsumiere. Das hat jetzt nicht wirklich einen großen negativen Einfluss auf mein Leben. Na, ich bin jetzt auch nicht 100% dogmatisch. Das heißt, wenn ich in ein Restaurant gehe, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich da irgendwas esse, was in irgendwelchen pflanzlichen Ölen gebraten wurde oder so. Und jetzt bin ich aber auch nicht so häufig in irgendwelchen Restaurants. Ne? Also von daher, das einmal, ich glaube, das verkraftet mein Körper. Und wenn er das nicht verkraften würde, dann gäbe es ein unterliegendes Problem mit meinem Körper, was ich erstmal fixen sollte, bevor ich mich damit beschäftige. Ja? Das nur mal so als kleine Randnotiz. Aber für mich hat das keinen großen Einfluss auf, wie ich mich beispielsweise ernähre. Ja? Also statt irgendwelchen Rapsölen oder pflanzlichen Ölen verwende ich halt beispielsweise Ghee und Olivenöl. Olivenöl e-goated oder irgendwelche, was weiß ich, Kokosnuss, was gibt's noch? Hier Avocadoöl oder halt eben
Menschenöl.
Ja, tatsächlich, das wäre mein nächstes. Rinderfett oder Rinderschmalz geht auch. Wenn du möchtest, kannst du es auch aus Menschen machen.
Ist das müsste doch von der Fettkomposition eigentlich nicht differenzierbar sein, oder?
Ich weiß nicht.
Kann sein, dass das nicht so reich an Omega-3 ist. Ich glaube, das menschliche Fett könnte ein bisschen reicher an Omega-6 sein, aber...
Kommt drauf an, welche Ernährung. Also ich,
das ja, es kommt, ja den, auf, kommt den auf die Haltungsstandard drauf an.
Käfighaltung. Käfighaltung.
99% der Menschen eh Käfighaltung, das stimmt.
Was ist eigentlich sagen mit möchte? Artenfremde Haltung bei Menschen? Warum ist das kein Diskussionsthema? Da müssen wir auch mal eine Podcast...
Ja, das machen wir doch gerade. Ja. Was denn eigentlich sozusagen das Artengerechte? Und ja. mein Argument ist, die Art Mensch ist viel zu divers, als dass du da irgendwie einen Gerechtheitsstandard, okay, außer irgendwie Bewegung, Ernährung und so weiter. Aber nur um kurz den Punkt fertig zu machen, für mich hat das keinen großen Impact auf mein Leben. Die Forschung, was das Ganze angeht, ist auch noch nicht konklusiv. Ja, sind die jetzt schlecht, sind die nicht schlecht? Für mich ist zu sagen, ich verliere dadurch nicht wirklich viel, dass die nicht zu mir nehme. Ja, ich habe irgendwie Nahrungsergänzungsmittel im Rahmen Omega-3s. Von daher, ich verliere jetzt nicht dafür. Oder beispielsweise, dass ich irgendwelche Brillengläser trage abends, die das Blaulicht filtern oder so. Ich verliere nicht viel dadurch, dass ich das jetzt, oder im Prinzip gar nichts, dass ich die trage so.
Style-Punkte.
Also ich finde, die sehen ziemlich stylisch aus. natürlich, ich glaube, in Deutschland darfst du die nicht im Straßenverkehr tragen. Das kommt noch hinzu. Aber ansonsten, und das sind eben, ich glaube, diese Interventionen oder diese Health-Hacks, wie auch immer du es nennen möchtest, Tim, von dem du vorhin gesprochen hast, wo ihr sagt, da kann ich rumexperimentieren, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was ich den Zuhörer, Zuschauer so ein bisschen mit an die Hand geben würde. Dieser extremst hohe Grad an Heterogenität bedeutet auch, dass man ein bisschen mit sich selbst experimentieren muss. Und man muss sich halt dann eben bewusst sein, okay, was sind die Experimente, die irgendwie eine Downside haben? Die sollte ich dann vielleicht lassen, ne? Oder vielleicht unter Beobachtung oder mit irgendwie professioneller Hilfe oder sowas. Und was ist halt eben das, wo ich sagen kann, so kann ich mal ausprobieren, ne? Wenn es dann halt irgendwie nichts macht, dann ist auch in Ordnung so. Aber das ist so ein bisschen was, da braucht man natürlich dann auch das Selbstbewusstsein, dann zu merken, okay, bringt es was, bringt es nichts. Aber das nochmal so, was ich nochmal irgendwie mit einwerfen wollte.
Ich habe übrigens auch hier so eine Blaulichtfilterbrille rumliegen.
Mhm.
Und ich muss sagen, also das ist so einer der Punkte, da würde ich auch sagen, hey, eigentlich hat es, finde ich, einen ganz coolen Impact. Also es tut, was es soll. Es schützt deine Augen ab einer gewissen Uhrzeit vor dem Einfluss von Blaulicht. Dadurch kann der Körper halt seine natürliche Melatoninproduktion anregen. Und es ist eigentlich cool. Und ich sollte sie eigentlich öfter tragen, aber ich mache es aus Bequemlichkeit nicht. Und weil ich halt generell kein Brillenträger bin, fühlt sich das für mich einfach unnatürlich an, ab einer gewissen Uhrzeit eine Brille aufzuziehen. Und das ist halt das, okay, ich kann das für mich gut einschätzen, denn ich leide darunter nicht besonders krass. Aber wenn ich unfassbare Einschlafprobleme hätte, dann würde ich mir durchaus Gedanken machen, die öfter zu tragen, weil ich weiß, hey, es bringt was. Es ist eine dann doch sehr geringe Intervention, um ein größeres Problem zu beheben in meinem Leben. Und auch dieser Punkt, wenn man sich bei was nicht so ganz wohl fühlt und man ist sich nicht so sicher, also zum Beispiel Thema Saatöle, das kann man so und so sehen. Es gibt schon einen Background dahinter, den man auch argumentativ nachvollziehen kann, warum es zum Beispiel nachteilig sein könnte, Saatöle in seiner Ernährung zu nutzen. Es gibt aber genauso viele sogar Metastudien, die zeigen, hey, wenn ich so und so viel tierisches Fett durch zum Beispiel Rapsöl ersetze, dann hat es einen gigantischen Impact auf viele Health-Marker. Also ich sag mal, man kann beiden Seiten Gehör schenken und wenn man sich aber unsicher ist, hat man überhaupt keinen relevanten Nachteil, wenn man drauf verzichtet. Wenn man eben sagt, okay, es ist überhaupt kein Problem für mich, dann benutze ich halt tendenziell Olivenöl, damit fühle ich mich gut. So, und den Rest, den lasse ich halt einfach raus. Und um meine Omega-3s habe ich mich sowieso mit Supplements gekümmert. Und dann ist man eigentlich good to go. So, also warum soll man da irgendwie gigantisch viel Zeit rein investieren und sich diesen Punkt ständig wieder aufkramen und sagen, oh shit, Alter, kann ich das jetzt benutzen, dies, das, sondern lass es einfach im Großen und Ganzen weg, wenn du dir unsicher bist. Du verlierst dadurch nichts. Außer du sagst, mein Leben besteht zu 90% aus Pommes und wenn ich keine Pommes esse, dann muss ich sterben. Okay, dann musst du halt den sauren Apfel beißen, aber dann hast du auch noch andere Probleme.
Auch die kannst du beispielsweise in Rinderfett frittieren, wenn du es wirklich drauf anlegen
möchtest. Ja, aber als Veganer geht das nicht.
Das ist natürlich wirklich in den sauren Apfel gebissen. Ja,
vegane Pommes, Alter, das wäre ja das Letzte, was mir auf den Teller kommt.
Grundsätzlich in sauren Apfel beißen, immer eine gute Idee wiederum.
Tatsächlich, ja.
Tatsächlich also eine gute Idee.
Also, die Redewendung kann ich auch überhaupt nicht verstehen, weil Granny Smith einfach esst hier.
Ja, generell saure Äpfel viel besser als alle anderen.
Ja.
Die brauchen so diese gewisse Säure. Aber das ist halt auch zum Beispiel so ein Punkt in der Carnivoren-Bewegung, da gibt es ja auch dieses Halbwissen, Pflanzen wollen nicht gegessen werden und deswegen wehren sie sich dagegen und weil sie nicht weglaufen können, versuchen sie dich alle zu vergiften. Alle Pflanzen versuchen dich zu vergiften, egal wie krass die vom Menschen gezüchtet worden sind und quasi von allen diesen Einflussfaktoren bereinigt wurden. Alle Pflanzen wollen dich töten und deswegen solltest du am besten keine Pflanzen essen. Ganz egal, wie unfassbar krass und fundiert die allgemeine Studienlage dazu ist, dass Pflanzenessen einfach eine gute Idee ist. Also das ist, also es gibt quasi, also wenn quasi Kreatin S-Tier ist bei Supplements in der Forschung, dann ist sowas wie Brokkoli essen, Esstier in der Health-Forschung, wenn es um Lebensmittel geht. Also,
aber
ich glaube, da kann
nur roh und vergammelt.
Also, ich meine, auch da, das ist so ein, da habe ich so das Gefühl, diese Leute hören halt einfach nach dem ersten Gedankenschritt auf. Ja, also, okay, ja, also ich gebe den Leuten das Argument, okay, eigentlich die meisten Pflanzen haben irgendwelche Phytonährstoffe oder Phytoantinutrients, die dafür sorgen, dass sie sich gegen irgendwelche Fressfeinde oder sowas verteidigen. Aber dann weiterzudenken, an sich sollte der Körper doch vielleicht auch irgendwelche Mechanismen entwickelt haben, um damit umgehen zu können.
Nein, nein.
Ich habe da ein ethisches Problem mit, ehrlich gesagt, weil die Aussage ist ja jetzt die, dass die Pflanze sich wehrt und mich töten will. Und wenn ich dann die Pflanze nicht esse, dann gestehe ich mir eine Niederlage gegenüber diesem Lebewesen ein und ordne mich dann in der Rangfolge der Lebewesen der fucking Pflanze unter, weil ich nicht fähig bin, diese Pflanze zu outsmarten. So, und das ist für mich ein ethisches Problem und ich finde dieses Argument bescheuert, weil ich halte mich für sehr viel schlauer als alle Pflanzen und auch für deutlich in der Lage, die alle zu essen, wenn ich es will. Also,
wie sieht es mit Pilzen aus? Bist du auch schlauer als alle Pilze?
Das sind keine Pflanzen, aber ich bin auch schlauer als Pilze.
Okay.
Der Standard-Karnivore wurde einfach outplayed von irgendwelchem Gemüse.
Da gestehst du ja wirklich ein, dass du schwach bist und nicht in der Lage, Gemüse zu besiegen. Und dann, ja, dann weiß ich auch nicht, ob sich das überhaupt noch lohnt. Vor allem auf der gleichen Seite ist es ja auch, das sind ja Leute, die essen dann Kühe, aber die haben ja noch nie selber mit bloßen Händen eine Kuh getötet. Ne, da verlassen sie sich ja auch auf den industriellen Prozess, oder? Da verlassen sie sich ja drauf, dass das dann ankommt in der Kühltheke. Aber mal den Vergleich zu machen zwischen in der wilden Natur im deutschen Wald irgendwo eine Brennnessel zu besiegen oder eine Kuh, also das ist schon ein Unterschied, glaube ich, wenn man darüber nachdenkt.
Aber jetzt, wenn du Carnivore bist, Hand-to-Hand-Combat gegen so ein Rind.
Oder man wirft den in so ein Brennnesselfeld rein einfach.
Ja, und dann schauen wir mal, bei welcher Situation kommt der besser weg. Ich wette auf die Brennnessel. Auch wenn es wehtut, auch wenn die ihn alle umbringen wollen, ich glaube nicht, dass sie es hinkriegen. Bei der Kuh bin ich mir nicht so sicher.
Der relevante Punkt war ja, dass wir uns innerhalb der Evolution immer wieder in Anpassungswettlauf befinden mit unserer Umwelt und dass halt die Dinge, die Pflanzen früher mal vor Fressfeinden geschützt haben, sie vielleicht heute nicht mehr schützen und das sind halt einfach evolutionäre Überbleibsel, die uns nicht mehr zu kümmern brauchen. Und vor allem die gleichen Leute, die mir irgendwie erzählen wollen, dass wenn ich Nüsse esse, dann nehme ich so und so viel weniger Mineralstoffe auf, weil sich die Nuss dagegen wehrt, die erzählen dir dann auch, dass du Eier am besten roh essen solltest, weil Rohessen von Sachen einfach super cool ist und verstehen nicht, dass auch Eier Schutzmechanismen dagegen haben, gegessen zu werden. Also gerade im Eiweiß, wenn du das nicht erhitzt, hast du halt so viele Antinutrients, die da drin sind, einfach nur um das Eigelb, also den Dotter, das eigentlich Wichtige vor Einflüssen aus das Ei umgebenden Umwelt zu schützen, das ist denen völlig egal und vielleicht sogar unbekannt. Und die erzählen einem dann auch, dass man am besten seinen Kalziumbedarf deckt, indem man Eierschale isst. Also was halt einfach, also wirklich komplett geisteskrank ist.
Hey, warte mal, essen? Also ich dachte, du würdest die so runter grinden, dann schniefen.
Ja, irgendwie so. Also am besten natürlich über die Schleimhäute aufnehmen, das ist klar. Also da geht Calcium am besten in den Blutfluss. Ja, also wie gesagt, das ist halt immer so diese Zweigleisigkeit, die da gefahren wird. Also ich will das jetzt natürlich nicht jedem unterstellen. Manche davon, die sind auf dem Spektrum weniger auf der Apeshit-Seite und sind dann doch mehr rational unterwegs. Aber es gibt auch genug Beispiele von Leuten, die einem halt wie gesagt erzählen, dass Nüsse essen ist unfassbar schlecht für dich, aber rohe Eier schlürfen ist mega gut. Und also es tut mir leid, das ist halt, also da befinden wir uns in einem Bereich, den ich nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, was jetzt die Grundlage der Aussage angeht. Und genauso habe ich halt zum Beispiel letztens erst jemanden gesehen, der sich mit so einem Einmachglas vor die Kamera gesetzt hat, in dem rohe Leber geschwappt hat. Und er war eindeutig irgendwie in Kalifornien oder so, wo es gut warm war. Und der hat dann erzählt, dass Kühlschränke Scam sind. und wir am besten alles grundsätzlich einfach nur in Einmachgläsern mit uns rumtragen sollten, weil dann fermentiert es ja natürlich und reichert dadurch unser Mikrobiom an. Und das ist halt so absurd um 50 Ecken gedacht, dass es schon wieder witzig ist.
Ja, weil okay, aber es ist im Grunde alles eine Verschwörung von Liebherr.
Nee, ich glaube, es ist nur um irgendwie eine halbe Ecke gedacht. Ne? Die wissen halt irgendwann gehört, okay, Probiotika oder Mikrobiom, so das ist gut, so, aber wir haben viel zu wenig Salmonellen in unserem Mikrobiom, brauchen wir ganz viel, viel mehr davon. Ne? Ansonsten gehen uns ja hier wirklich wertvolle Interaktionen von irgendwelchen mikrobiotischen Tierchen. Also ja, okay, aber das ist halt so wirklich First Order Thinking und das ist genau das Gleiche mit diesen Antinährstoffen. So, ja, okay, ich geb recht, so, ja, an sich, du beobachtest das tatsächlich auch, dass gewisse Probleme mit Oxalat auftreten können bei Leuten, ja, also das, ja, diese Nüsse, die du angesprochen hast, oder viele Pflanzen, beispielsweise Spinat oder sowas, ne, das merkt man, wenn man sowas isst und dann so ein bisschen mit den Zähnen danach knirscht, dass es sich so ein bisschen mehr flaumig anfühlt oder sowas, ne, und bei manchen Leuten hat es wirklich das Problem, dass das beispielsweise gewisse Mineralstoffe bindet, gerne Magnesium, und dass dann Unterversorgung hervorgerufen werden können. Aber das ist tatsächlich nur Stufe 1. So, nun musst du fragen, okay, wieso kommt es erst dazu? Und wieso kommt es bei manchen Leuten dazu und bei anderen nicht? Und das Problem ist eben, dass manche Leute eben ihr Mikrobiom komplett genugt haben, indem sie zu gewissen Zeiten extrem viel Antibiotika zu sich genommen haben und dann gewisse Stämme komplett eradiziert haben, sowas wie den gemeinen Oxalobacter, der halt wortwörtlich einfach Oxalat mampft, ja, und das sozusagen dementsprechend unschädlich macht für uns. Also es gibt nicht nur den, es gibt auch ganz viele andere Bakterienstämme, die beispielsweise das Oxalat verstoffwechseln. Und dementsprechend sind solche Probleme einfach zu lösen. Dann sagt, okay, nicht zu lösen, aber frag doch erstmal, wieso ist das Problem überhaupt? So, die Leute sagen, ah, okay, hier Problem, Einfluss, hier besteht eine ganz direkte Beziehung. Nee, so ist es leider nicht. So einfach ist es leider nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich damit habe. Von daher, auch hier, an sich Fermentierung, super Ding. Aber muss ich jetzt meine Leber fermentieren? Ich glaube nicht.
Also zum Beispiel auch bei dieser Mikrobiom-Geschichte ist dieses... Man denkt, okay, ja, wir haben in der westlichen Ernährung das Problem, dass unser Mikrobiom irgendwie zum gewissen Teil verarmt ist. Und es kann viele Ursachen haben. Also es kann zum Beispiel die Ursache haben, dass du als Kind nicht mit Muttermilch gesäugt worden bist und somit halt dieses First Establishment in deinem Mikrobiom nicht so vollständig stattfinden konnte, wie es eigentlich sollte. Das ist ein valides Problem, darüber kann man reden. Man kann darüber reden, dass wir viel, viel weniger fermentierte Lebensmittel zu uns nehmen, dass halt Pasteurisierung Überhand genommen hat bei Sachen, wo es nicht sein sollte. Also sagen wir mal Sauerkraut oder sowas als klassisches Beispiel. Warum muss das pasteurisiert werden? Macht keinen Sinn. Und aber die Leute fangen dann an zu überkompensieren und verstehen nicht, dass du ein Problem aus beiden Richtungen verursachen kannst. Also du kannst auf der einen Seite ein Problem haben, weil du dein Mikrobiom völlig verarmt hast. Klar. Das ist in unserer Gesellschaft wahrscheinlich sogar eher prävalenter, weil du halt zum Beispiel viel in der Medizin mit krassen Breitbandantibiotikas Sachen wegnukst, wenn irgendwas ist. Also gerade mal, wenn du bist eine Frau und du hast in deinem Leben öfter mal irgendwie eine schlimmere Blasenentzündung gehabt, da wird halt richtig gerne mit Antibiotika draufgeschossen, was ultra problematisch ist. Okay, jetzt fange ich auch schon an, irgendwie zu übertreiben, aber ne, also ihr versteht, was ich meine. Auf der einen Seite gibt es Probleme, die zu Recht angesprochen werden. Auf der anderen Seite wird aber völlig ungerichtet gegengehandelt. Also indem du dir halt irgendwelche Probiotics holst, wo, keine Ahnung, 12.000 Stämme drin sind, von denen aber, keine Ahnung, 90% völlig sinnlos sind. Also die sind einfach nur reingeballert. Ja. Und dann verursachst du, dadurch, dass du denkst, du tust dir selber einen Gefallen damit, einen Crowding-Effekt in deinem Mikrobiom, der dir aus der anderen Richtung Probleme macht, weil du die richtigen Stämme völlig unterdrückst, indem du halt quasi dieses Junk-Volume pumpst, einfach an allem Möglichen. Dabei ist das, wie ein menschliches Mikrobiom am besten zusammengesetzt sein sollte, ein unfassbar komplizierter Bereich, der sauschlecht untersucht ist. Also das ist wirklich halt Cutting-Edge-Wissen, was da eigentlich umgesetzt werden müsste. Und davon kannst du nicht ausgehen bei irgendwelchen Supplements, die du dir bei Rossmann oder DM holst und dann reinfeuerst.
Ja, das ist ziemlich gut zusammengefasst. Also ich glaube, im Bereich Mikrobiom könnten wir jetzt noch 15 Stunden reden, würden wir wahrscheinlich noch nicht fertig werden. Aber ich geb dir vollkommen recht. Und ich musste instantan an Tims Spruch denken, maßvolles Maß halten.
Ja.
In der Richtung. Von daher, ja. Aber also, ich glaube, ja.
Um das zusammenzufassen, fermentierte Lebensmittel essen, grundsätzlich eine gute Idee, aber bitte nehmt die Klassiker, also einfach mal einen guten Joghurt. Ihr könnt euch gerne auch einen Joghurt selber machen, gar kein Thema. Ihr könnt fermentierte Getränke wie ein Kombucha oder sowas trinken. Ihr könnt Sauerkraut essen, was nicht pasteurisiert ist. Dies, das ist alles gar kein Thema. Kimchi essen, auch immer eine gute Idee.
Das ist langweilig.
Vielleicht ab und zu sogar mal so ein Aktimel oder ein Yakult pumpen. Von mir aus. Aber
ich will den Kühlschrank rausschmeißen.
Bitte fangt nicht an, Fleisch auf die Fensterbank zu legen oder so. Ich weiß nicht. Das ist halt einfach zu viel.
Soll man die Fliegen auf dem Fleisch auch roh essen?
Ja, gut. Die haben
dann zum Eiweiß dazu.
Diese guten Misthaufen-Bakterien, die wir viel zu wenig in unserem Mikrobiom haben.
Ja, ich hab das Gefühl, die Diskussion ein bisschen ausgeartet, weil wir sind auf gar keine, sag ich mal, dieser speziellen Diäten oder Gesundheitsintervention direkt eingegangen hat. Vielleicht haben die Karnivoren ein bisschen mehr Flack abbekommen als der Rest von denen. Aber was ich damit sagen oder was so ein bisschen die Core-Message für mich auch irgendwo war, auch in all dem, was ihr jetzt gesagt habt, ist anwendbar auf im Prinzip alles, was da draußen rumkursiert. Ne? Wenn ich das mal so zusammenfassen würde, einfach mal zu gucken, okay, klingt jetzt erstmal alles fancy und so weiter, aber übersteht es den Test, wenn ich dreimal wieso frage? Na, wenn ich das ist ein sehr, sehr guter Test für jetzt nicht nur Gesundheit, sondern im Prinzip alle Themen da draußen. Dreimal, fünfmal und wenn danach keine gute Antwort kommt, dann kann man sich recht gewiss sein, dass das gar nicht so einfach ist, wie mir das gerade versucht wird zu verkaufen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Quintessenz, die ich euch lieben Zuhörern irgendwie mit an die Hand geben möchte, wenn ihr euch in eurem Leben denn versucht, optimal zu verhalten und würde damit wahrscheinlich auch sogar gerne schließen wollen, es sei denn, ihr habt noch ein paar nette Worte.
Ja, ich würde gerne nochmal gegen die Rohgang schießen, weil das ist eigentlich alles, was ich erreichen wollte mit dieser Folge. Name-Dropping zu betreiben, damit wir Cloud bekommen auf deren Nacken. Bitte kommt in den Podcast und stellt euch unseren 5 Wieso-Fragen. Und wenn ihr die alle gut beantwortet, dann werde ich nie wieder was sagen. Ansonsten, ihr seid hiermit alle gefrontet und zu Recht auch. Schämt euch für das, was ihr macht. Krüger Honig ist genauso gut wie jeder andere Honig. Und generell ist Honig ist Zucker und der Rohriegel ist komplett scheiße. Das wollte ich auch nochmal sagen. Und bitte setzt euch bei uns in den Podcast.
Ja, ich glaube, ich brauche da gar nicht mehr viel zu sagen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir machen das wieder. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer sich auch freuen, wenn jetzt wieder regelmäßig was kommt. Und wir werden Spaß haben. Wir werden weiterhin unseren Senf zu Sachen dazugeben. Und ich glaube, man hat es gemerkt, dass das ganz heute auch eine Folge im alten Stil war. Also hat sich nichts verändert, obwohl sich alles verändert hat und genau so wollen wir es ja haben.
Veränderung ist die einzige Konstante, wie ein guter Freund von mir damals sagte. Ja, ich würde sagen, dabei belassen wir es. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Falls ihr irgendjemanden kennt, den es auch irgendwo interessieren würde, der an der ganzen Sache irgendwo auch Spaß findet, gerne weiterleiten. Erzählt uns von euren Erfahrungen. Erzählt euch von der verrücktesten Gesundheitsintervention oder Diät oder was auch immer, was ihr versucht habt. Und fragt irgendwann mal eure 5 Wieso-Fragen. Und In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.